Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Ukraine-Krieg, und damit kommen wir zum nächsten Interview, hat die nächste Stufe erreicht. Die Referenden in der Ostukraine, sie dauern bis kommende Woche. Sie dienen als Vorwand für die Annexion, die kommende durch Russland. Die antidemokratische, autoritäre Machtpolitik wird fortgesetzt. Ich habe mit der Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse darüber gesprochen. Sie leitet das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Das Nachrichtenmagazin Spiegel titelt am Wochenende gefährlich schwach und zeigt einen angeschlagenen Putin. Ist die Teilmobilisierung als Vorstufe einer Generalmobilmachung wirklich nur ein Zeichen der Schwäche und Hilflosigkeit angesichts von Gelände- und Menschenverlusten oder ein weiterer Schritt zur Eskalationsdominanz und Annexion?
Ja, es ist eine gute Frage, dass Sie das so stellen. Die Teilmobilmachung, die in der Tat eigentlich ein Beginn einer Generalmobilmachung ist, und so wird sie auch in Russland verstanden. Denn auch bei einer Generalmobilmachung würde man mit einer kleineren Zahl, so klein ist sie ja gar nicht, 300.000 vielleicht anfangen. Und das kann dann beliebig hochgefahren werden. Und deshalb sehen wir eben auch diese große Nervosität, diese Sorge in der russischen Bevölkerung, die sich dann jetzt auch in Protesten und vor allem auch in Flucht ausdrückt. Ich glaube, dass es sowohl ein großes Risiko ist, was Wladimir Putin jetzt eingeht, aber sofort von einer Schwäche des gesamten Systems zu sprechen, ist auch zu früh. Denn man kann auch sagen, die Mobilmachung, wir sehen sie gerade besonders aktiv in den Gebieten, wo konzentriert ethnische Minderheiten leben. Das heißt, es könnte auch eine Art ethnischer Säuberung gleichkommen. Man macht auch sozial zunehmend abhängige Bevölkerungsteile noch abhängiger vom Staat. Das heißt, man kann durchaus das auch als eine Interpretation so sehen, dass das System weiter autokratisiert. Aber dennoch, dahinter steckt ein großes Risiko jetzt auch für Wladimir Putin. Und mittelfristig kann das durchaus das System von innen aushöhlen.
Das ist sowas wie der Versuch einer Homogenisierung vielleicht Russlands. Eins auf jeden Fall steht fest, aus der Spezialoperation ist auch für die Bevölkerung ein Krieg geworden und der ist in der russischen Bevölkerung angekommen.
Genau, und das ist der Hauptpunkt jetzt bei diesem Schritt. Und deshalb ist es eben gewissermaßen auch ein Risiko für das System. Denn bisher sind natürlich durch die Staatsmedien ganz andere Bilder von diesem Krieg verbreitet worden. Man musste sich etwas anstrengen, um wirklich sich über die Kriegsrealität zu informieren. Das ging noch, aber das war nicht jedem möglich. Und es wollten auch viele nicht. Das muss man auch sagen. Es ist auch einfacher, ohne die wirkliche Kriegsrealität zu leben. Und das geht jetzt nicht mehr. Also jetzt kommt der Krieg wirklich in der Mitte der Gesellschaft an. Und deshalb sehen wir diese große Sorge an verschiedenen Stellen in der Bevölkerung.
In einem größeren Gespräch, das Sie am 8. Mai hier in unserem Programm geführt haben, haben Sie nochmal darauf hingewiesen, dass da eine aktive Geschichtspolitik betrieben wird. Was passiert da? Wird da ein neozaristisches, neocäsaristisches Narrativ aufgerufen gegen den libertär dekadenten NATO-Westen, der angeblich alles bedroht, also diese Allianz aus Kreml und Kirche?
Ja, es geht um vor allem große historische Kontinuitäten, die man aufmacht. Und da geht man weit ins Zarenreich zurück. Und damit untermauert man auch den heutigen politischen imperialen Anspruch auf Macht, auch erstmal auf das eigene politische System, so wie es ist. Also ein sehr zentralisiertes System, in dem auch die Kirche, die staatliche Kirche, eine große Rolle spielt. Da sind durchaus Parallelen auch zum zaristischen Russland zu sehen. Und dann geht es darüber hinaus, den politischen Anspruch auch in den Nachbarstaaten Russlands wieder zu verstärken. Also ganz nachgelassen hatte er ja nie nach dem Ende der Sowjetunion. Aber darum geht es und da werden große historische Linien aufgeführt. Und auch insbesondere der Zweite Weltkrieg spielt dann eine große Rolle, der ja zunehmend umdefiniert wurde, auch als ein Sieg damals der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Die Alliierten kommen kaum noch vor in dieser Geschichte. Und die Geschichte wird fortgeschrieben. Heute kämpft man diesen Kampf weiter alleine in der Ukraine gegen ein Nazi-Regime. Und diese Geschichtspolitik, die gibt es seit vielen Jahren inzwischen. Sie drückt sich in Schulbüchern aus. Sie ist in den Medien, auch in den offiziellen Reden ja immer wieder zu sehen. Die Verfassungsänderung, die Wladimir Putin durchgeführt hat, bezieht sich auch auf die Geschichte. Man darf, ist eigentlich interessant, dass in einer Verfassung festgehalten wird, dass man eben auch das Geschichtsbild des Zweiten Weltkriegs nicht in Frage stellen darf. Das heißt, die Gesellschaft ist seit Jahren über diese Geschichtspolitik eigentlich auch auf diesen Moment vorbereitet worden. Aber dennoch beginnt etwas zu kippen mit dieser Teilmobilmachung, wo es eben dann keine abstrakte Idee mehr ist, sondern wirklich einen selbst betreffen könnte, dass man selber in diesen Krieg zieht. Und da sehen wir eben, dass dann doch vermutlich viele Russen und Russinnen dem Krieg eher neutral gegenüberstanden, als ihn wirklich zu befürworten.
Ja, und die gesamte Gewaltgeschichte, auch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist überhaupt nicht aufgearbeitet, ne? Also es gibt eine Stalin-Bewunderung, eine teils ungebrochene, wo man sich die Augen reibt. Vielleicht nochmal einen Punkt, damit uns das wirklich nochmal klar ist. Es geht hier nicht um so ein bisschen Landgewinn am Schwarzen Meer, sondern es geht um das Ziel ist die Zerstörung der Ukraine als staatlicher Einheit.
Darum geht es. Daran macht sich dieser neoimperiale Anspruch fest. Es geht um die Zerstörung des ukrainischen Staats und auch um die Zerstörung eigentlich der Idee der ukrainischen Nation, dass es also als eine separate Nation anerkannt wird, neben den Russen und weiteren Völkern in der ehemaligen Sowjetunion oder im Zarenreich. Das heißt, bisher hatte man ja zumindest das anerkannt, aber man ist auch jetzt, auch während des laufenden Krieges dabei, Geschichtsbücher umzuschreiben, und selbst der Begriff Ukraine wird so weit reduziert in diesen Darstellungen, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, man versucht eigentlich, es aus der Geschichte in seiner Existenz als Staat und Nation eigentlich herauszunehmen.
Wird die Zustimmung zu diesem Krieg vielleicht fallen? Wir haben gesehen, dass in Italien gegen die Ministerpräsidentenbewerberin Meloni berühmte Influencerinnen und Lifestyle-Leute, egal wie man jetzt sauber denkt, mobil machen. Die haben teilweise zweistellige Millionen-Follower. Und eine populäre Sängerin wie Alla Pugacheva mobilisiert und kritisiert den Krieg ja auch. Ist das von Gewicht oder ist das eher was Nebensächliches?
Nein, das ist von Gewicht, insbesondere wenn Persönlichkeiten sich so klar positionieren. Noch wichtiger ist es im System, das Putin geschaffen hat, dieses autokratische System, wenn sich Eliten lossagen würden. Und deshalb, daraus erklärt sich meiner Ansicht nach auch diese Teilmobilmachung, dieser riskante Schritt, dass es nämlich auch darum geht, Ultranationalisten sowohl unter den Eliten als auch verschiedene Gruppen, die es im ganzen Land gibt, einzuhegen. Also offensichtlich hat man auch eine Abwägung getroffen, dass diese Bedrohung von innen, also Kräfte, die auf eine noch schärfere Kriegsführung drängen, denen das alles zu lange dauert, die sagen, die Kriegsführung und damit eigentlich Putin hat versagt. Daraus erkläre ich mir diesen riskanten Schritt. Also jetzt wird abgewogen, was ist das größere Risiko? Sind es derartige Stimmen aus vielleicht den eigenen Reihen? Oder ist es die Gesellschaft? Und beides ist riskant, aber dieser Schritt setzt jetzt darauf, dass man erst einmal die Eliten, die wir gar nicht von außen so ganz genau benennen können, wer sie sind, aber es gab ja einige Stimmen, sogar auch im Staatsfernsehen wurde gesagt, es ginge alles zu zögerlich und die Kriegsführung müsste überdacht werden. Das ist natürlich ein großes Risiko für Wladimir Putin. Aber die Gesellschaft bleibt auch ein Risiko, aber meistens dauert es, und auch in Russland wird es lange dauern, bis sich das in eine kohärente sozusagen Bewegung oder eine Gefahr von unten darstellt.
Sie denken an so nationalistische Scharfmacher wie Alexander Dugin etwa, ne?
Zum Beispiel, aber war zu verschiedenen Momenten eher Ideengeber. Also er wird in seiner Rolle häufig sehr überschätzt. Aber es gehören dazu ehemalige Geheimdienstchefs. Es gehören vielleicht auch in den Reihen der Sicherheitskräfte. Das können wir genau nicht so von außen sehen. Aber dass im Staatsfernsehen auch diese These vorgetragen würde, es ginge eigentlich zu langsam voran und man müsste härter durchgreifen, das ist schon ein interessantes Moment.
Das sagt Gwendolin Sasse, sie leitet das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien.